Einen recht schönen guten Morgen. Könige kommen und gehen. Heute Morgen haben wir schon einige Könige gesehen, die im Moment die mächtigsten Menschen dieser Welt sind oder so bezeichnet werden. Aber Könige, sie kommen und sie gehen. Und Jesus Christus ist der wahre König. Die Jünger schon hatten auch so ähnliche Fragen, wer ist bei uns eigentlich der Größte? Wer wird nach Jesus dann zum Außenminister des neuen Staates Israel, wenn Jesus davon sprach und sagte, mein Reich wird kommen? Dann dachten sie an die Übernahme der Herrschaft in Israel, des Hinausdrängens der Römer aus dem Land und dass sie nun zu den Mächtigen dieser Welt und dieses Landes werden. Aber so eine Macht, sagt Jesus, ist nicht dadurch zu gewinnen, dass man Gewalt anwendet, dass man der Größte ist, dass man der Beste ist, dass man die Wahl gewinnt, sondern er vermittelte seinen Jüngern und sagte, wichtig ist, dass wer der Diener aller sein will, der wahre Herrscher ist. Und nicht die, die Untergebenen haben, sondern die, die den Untergebenen dienen. Und da liegt das Geheimnis. Und das ist auch, was Jesus gezeigt hat. Er war der Diener. Er hat uns Menschen gedient. Er war Gott gehorsam und diente Gott. Und er war dem Vater gehorsam und diente ihm. Das ist entscheidend. Wir leben heute im 21. Jahrhundert. Wir schauen auf mehrere Jahrhunderte zurück, wo Menschen gekommen sind und gegangen sind, die groß und weniger groß waren, die Erfolg hatten und weniger Erfolg hatten. Und es ist immer die Frage, wie verhalten wir uns als Christen in unserer jetzigen Situation, in der wir sind, in der wir leben. Und wir stellen fest, dass einfach die gesellschaftlichen Strukturen und die Gesellschaft an sich und alles, was mit der Technik zu tun hat, sich unwahrscheinlich rasant ändert. Und eine Herausforderung ist für uns auch als Gemeinde im Umgang mit den Menschen. Ob das jetzt mit den kriegerischen Auseinandersetzungen zu tun hat, ob das mit unserer Gesellschaftsstruktur zu tun hat oder ob das einfach auch mit momentanen Situationen, die uns herausfordern, zu tun hat, wie zum Beispiel der Flüchtlingsfrage. Sind ganz wichtige Elemente, auf die wir auch als Christen bewusst eine Antwort geben dürfen und müssen. Der Wind bläst uns ins Gesicht. Wir haben heute eine Situation, in der das Christentum steckt, dass wir einfach mit dem vergleichen können, was in den ersten drei Jahrhunderten nach Christus so stattgefunden hat, bevor das Christentum 381 Staatsreligion wurde. Und Anfang des 4. Jahrhunderts wurde sie erstmal anerkannt als ein zur Gesellschaft gehörend und geduldet und entwickelte sich dann in 70 Jahren zu der Staatsreligion. Ob das wirklich dann gut war, möchte ich mal dahingestellt lassen. Und die Situation heute ist wieder die, dass das Christentum eigentlich geduldet wird oder auch sogar bedrängt und verdrängt wird. Um dem einfach auch ein bisschen nachzugehen, möchte ich uns heute mit hineinnehmen in ein paar Gedanken. Der Wind bläst uns ins Gesicht und bestimmte Themen sind dabei wichtig. Es geht einmal hier um die Ehe. Eine kleine Statistik, die uns mal zeigt, wie sich das Konstrukt der Ehe verändert hat. Die 60-Jährigen waren im Alter von 30 Jahren, waren 69% verheiratet. 10% wohnten zusammen. 5% hatten eine feste Beziehung, wohnten aber getrennt. Und 17% waren Single. Heute, 30-Jährige im Alter von 30 Jahren, sind nur noch 16% verheiratet. 29% leben zusammen. 25% haben eine feste Beziehung, leben aber an getrennten Orten. Manchmal in derselben Stadt. Und die Singles sind auch angestiegen auf 29%. Wir haben also eine Veränderung, auch in unserer gesellschaftlichen Situation, deren wir auch eine Rechnung tragen müssen. Und die Bedeutung von Ehe wird auch von der Gesellschaft eigentlich und Familie immer weiter zurückgedrängt. Aber es gibt auch auf anderen Gebieten diese Entwicklung. Zum Beispiel die Themen Homosexualität und Gender Mainstream sind Themen, die sicherlich nicht mit einem Satz Ja oder Nein, erlaubt oder nicht erlaubt, zu beantworten sind. Die sind viel zu vielschichtig. Aber sie geben trotzdem eine Tendenz wieder, wo einfach eine Minderheit, auch in unserem Land, uns glauben lassen möchte, dass einfach Minderheiten, die für die Gesellschaft richtig und wichtig sind, unabhängig davon, dass Gottes Wort zu diesem Thema ganz eindeutige Dinge sagt und wir natürlich auch diese Thematik seelsorgerlich behandeln müssen. Aber die Grundproblematik liegt eigentlich darin, dass die Menschen nicht mehr Gottes Wort und seine Gebote und das, was Gott sagt, ernst nehmen. Und das führt zu Schwierigkeiten. Und hier sind wir als Christen gerade herausgefordert, auch eben darauf zu antworten. Und es geht auch heute Morgen darum, wie antworten wir denn darauf? Auf gar keinen Fall sollten wir das mit Gewalt tun. Wir sollten unsere Meinung vertreten. Das sagt ja auch unsere Bundeskanzlerin. Wir sollten unseren christlichen Glauben auch vertreten und verkünden. Und das ist ganz wichtig, auch wenn uns dann der Wind entgegenwirkt. Wenn jemand mal etwas zu deutliche, nicht abgeklärte Worte findet gegen den Islam in Bremen, dann hat er gleich mit dem Staatsanwalt zu tun. Heute ist das schon wieder weg vom Fenster, das Ganze. Aber letzten Endes, es ist der Wind, der uns eigentlich entgegenweht. Und wir müssen schon aufpassen, was wir eigentlich dann auch öffentlich sagen. Es gibt einige Merkmale, die uns sicherlich daran erinnern, dass der Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi immer näher rückt. Das war in jedem Jahrhundert so. Aber trotzdem, es gibt ein paar Elemente, die Dinge auch verstärken. Man sollte sie nicht unbeachtet lassen. Die kriegerischen Auseinandersetzungen, die nehmen zu. Die Christenverfolgung weltweit. Und jetzt hörte ich vor kurzem, dass jetzt auch Gesetze eingegeben werden sollten und auch die Banken sind schwer dahinterher, dass man nur noch bargeldlos bezahlen kann. Und das hat etwas mit dem, was in der Offenbarung steht, zu tun, dass man ohne eine bestimmte Nummer, ohne ein bestimmtes Kennzeichen nicht mehr finanziell agieren kann. Und der Globalismus unserer Welt spricht auch einfach die Sprache der Offenbarung, die sagt, einmal wird eine Regierung kommen, die wird nicht christlich sein und die Christen werden darin auch ihren Platz finden müssen und ihren Glauben bekennen. Alles richtet sich gegen Israel. Das sind auch Symptome, die ganz bewusst einfach auch in der Zeit, der letzten Zeit gehören. Und das ist vielleicht die Grundlage unserer menschlichen Problematik, dass Gottes Wort wird nicht ernst genommen. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Aus Psalm 36. Das war die Textlesung vom letzten Sonntag. Dort wurde dann in den Lesungen vorgeschlagen, Psalm 36 zu lesen. Und ich habe euch das nun mal pink angestrichen, was vorgeschlagen worden ist. Alles andere wurde ganz bewusst auch weggelassen. Selbst einen Einschub in dem vorgeschlagenen Textablauf, ja, zwischen Vers 6 und Vers 9, wurde auch rausgenommen. Was dann am Schluss übrig blieb, war: Herr, deine Gnade reicht bis zum Himmel, deine Treue bis zu den Wolken, deine Gerechtigkeit ist wie die Berge Gottes. Wie köstlich ist deine Gnade, o Gott. dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne drängst du sie. Das ist das, was vorgelesen werden sollte. Weggelassen wurde all das, was einfach von einem Gott spricht, der einfach auch sagt, es gibt wichtige Regeln, die ein Mensch beachten muss. Und es gibt auch Verheißungen, die damit zu tun haben, dass ich eine Beziehung zu Gott habe. Aber in diesem rosa Text hier, oder Pink Text, wird einfach nur von einem liebenden Gott gesprochen, der, ohne dass es eine Bedingung, ohne dass es eine Beziehung gibt, dann eben uns segnen will und soll. Aber der Psalmist fängt eigentlich ganz anders an. Er spricht auch von dem Segen Gottes. Aber er sagt, die Voraussetzung ist da, dass die Menschen Gott fürchten. Aber er sagt, die Gottesfurcht gilt nichts vor seinen Augen, vor dem Menschen, der Gott nicht sucht, der Gott ablehnt, der seine Gebote ablehnt. Da gilt keine Gottesfurcht. Und selbst dann der Text in dem laufenden Text, deine Gerichte sind wie die große Flut, du, o Herr, rettest Menschen und Tiere, wird rausgelassen. Wer heute noch davon spricht, dass Menschen verloren gehen und in die Hölle kommen, gehört nicht mehr in die politische Korrektnis unseres Landes. Und das ist verkehrt. Da ist keine Gottesfurcht mehr. Und das ist im Grunde der Wind, der uns entgegenbläst. Und man muss die Bibel als Ganzes lesen. Ansonsten versteht man nicht, wer eigentlich Gott ist. Theologie heißt Reden von Gott. Und wenn wir so den Psalm eigentlich selektiert lesen lassen, dann betreiben wir Theologie, aber das ist nicht das allgemeine offenbarende Reden von Gott. Das ist wichtig, dass wir Gottes Wort wieder als Ganzes nehmen. Und es ist auch so, dass einfach in dieser Zeit, der letzten Zeit, die Dinge, die in der Offenbarung gesagt werden, einfach auch zunehmen. Zum Beispiel die Kriege. Im 15. Jahrhundert hatten wir 29 Kriege, im 16. Jahrhundert 59, im 17. Jahrhundert 75, im 18. Jahrhundert 69, im 19. Jahrhundert 264, im 20. Jahrhundert 278, dafür zwei größere, und im 21. Jahrhundert, also in den ersten 10 Jahren dieses Jahrhunderts, bereits 55 Kriege. 60 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Das ist so viel wie im gesamten Zweiten Weltkrieg. Der Wind bläst uns ins Gesicht. Auch andere Elemente, wie zum Beispiel die Hungersnöte, die nehmen zu. Insgesamt im 20. Jahrhundert sind 20 Millionen Menschen an Hunger gestorben. Und man rechnet für das 21. Jahrhundert, dass 120 Hungersnöte stattfinden werden auf unserer Erde. Auch das Ansteigen der Erdbeben, gut, man muss natürlich den Zahlen ein bisschen dazu rechnen, dass die seismografische Aufzeichnung erst ein bisschen später auch umfassender wurde. Vielleicht hat das auch ein bisschen nach oben getrieben, aber im 19. Jahrhundert konnte man das auch schon feststellen. Erdbeben, 29 Stück im 19., 123 dann im 20. Jahrhundert, und die Hochrechnung ist 1460 auf unserer Erde. Wir werden also einige Erdbeben noch erleben, wenn diese Hochrechnung so 100% stimmt. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall in diese Richtung. Diese Elemente, wo Menschen und Gott aus dem Ruder laufen, haben ihre Auswirkungen. Allein schon zum Beispiel bei den psychisch Kranken ist Folgendes, dass eben von den psychisch Kranken sind ungefähr 61% krank, aber haben keine medizinische Versorgung oder wollen sie nicht. 38% werden versorgt. Speziell im depressiven Bereich ist es ungefähr halb-halb, dass die Hälfte es gar nicht eine medizinische Intervention, Versorgung in Anspruch nehmen und die andere Hälfte dann eben versorgt wird. Und das wird zunehmen. Wir haben also mit einigen Herausforderungen in unserer Gesellschaft dann zu tun. Wie reagieren wir als Christen? Wie leben wir als Christen in dieser Welt, in dieser Situation, in diesen Tendenzen. Ich will mich da nicht genau festlegen, ja, wann was passiert, das ist auch eigentlich nicht so wichtig. Es hat immer wieder welche gegeben, die wollten die Wiederkunft Jesu Christi genau ausrechnen und sagen, da passiert es, die sind in der Vergangenheit alle gescheitert. Jesus sagt es ja auch, nur der Vater kennt den Termin. Und letzten Endes sollen wir aber trotzdem wachsam sein und auf die Zeichen der Zeit eben auch achten. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, beschreibt dann Petrus einfach die Möglichkeit, wie wir in solchen Situationen zu verhalten haben. Und er nimmt Jesus als Beispiel. Und er schreibt Gemeinden, die in dieser Verfolgungssituation sind. Und er spricht etwas von der Berufung, die wir haben. Und dem Vorbild Christi. Und da heißt es, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für euch gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Und was sagt er dann? Was ist denn Jesus als Vorbild für uns? Und dann beschreibt er sehr ausführlich, wie Christus für uns gelitten hat. Wie er Schmach auf sich genommen hat. Wie er einfach auch die Anfeindung der religiösen Führungsriege auf sich genommen hat. Klar hat er auch ganz klar gesagt, was er von den Menschen denkt und wie er einfach die Sache einschätzt. Aber als er dann verschmäht worden ist von den römischen Soldaten und am Kreuz, von den jüdischen Führern, als sie ihn fragten, bist du der Sohn Gottes? Da schwieg er. Und er litt. Aber er hat eindeutig auch den Menschen gesagt, was Sache ist, wie sein Reich Gottes besteht und was für den Menschen wichtig ist, nämlich die Begegnung mit Gott, das neue Leben in Gott, die Wiedergeburt, das Neuwerden in und durch Gott. Und er hat den Menschen durch sein Kommen auf dieser Erde eben Gott gezeigt und den Weg zu Gott hin. Und Petrus greift das auf und sagt, in Jesus als Vorbild nehmen. Das heißt, das Evangelium zu verkündigen, ohne Abstriche, ohne Angst, aber auch ohne Gewalt. Leider hat das Christentum diesen neutestamentlichen Aussagen und den Anweisungen Jesu nicht immer Folge geleistet. Karl der Große hat versucht, das Christentum durch das Schwert zu weiterzugeben. Und er ist hingegangen, 800 nach Christus wurde er gekrönt, und er ist hingegangen und hat die Sachsen, nachdem sie mehrmals dann einfach immer wieder Aufstände machten, dann eben mit dem Schwert bekämpft. Böse Zungen haben gesagt, festhielt er am Stamm des Kreuzes, fester noch am Kreuz des Schwertes. Und manche Missiologen heute sagen, deswegen wurde eigentlich Deutschland, Europa, nicht missioniert, sondern christianisiert. Und es gab die irisch-schottischen Mönche, die haben missioniert. Die sind von Schottland und Irland rübergekommen und haben bis zum Bodensee die Menschen mit dem Evangelium erreicht. Kilian in Würzburg, Gallus, St. Gallen ist dadurch gegründet worden. Das waren alles anfänglich Klöster. Das war Mission. Die lief parallel. Aber es war schon auch für Europa ein negativer Punkt, dass man einfach zum Christentum gezwungen worden ist. Christen sein und Gott an Gott glauben ist ein freiwilliger Akt und kann nicht erzwungen werden. Man kann nicht einfach heute aufwachen und plötzlich eine andere Religion haben. Während der Reformation war das schon mal passiert. Da ist jemand katholisch zu Bett gegangen und ist protestantisch aufgewacht. Warum? Weil in der Nacht hat der Landesfürst sich verändert und hat gesagt, ich bin jetzt protestantisch, und mit einem Schlag waren alle Untertanen auch, und wer nicht wollte, musste gehen. Umgekehrt bei der Gegenreformation war das auch wieder. dann hat man das zurückgemacht und dann wurden welche dann über Nacht, die Protestanten waren, wieder katholisch. Und die Salzburger Christen, die protestantisch geworden sind, mussten dann das Land Salzburg verlassen und gingen dann nach Brandenburg. Das sind Dinge, die einfach Christen begegnen und mit denen sie fertig werden müssen, aber das im Grunde nicht das Angebot des Evangeliums widerspiegelt. Die Veränderung, die religiöse Veränderung, die Glaubensveränderung durch Gewalt, das funktioniert halt eben nicht. Aber Petrus sagt ja auch, wir sollen an Christus ein Beispiel nehmen, ein Vorbild, einen Typos. Das ist ein Wort, wird hier benutzt, was bedeutet eine bestimmte Buchstabenreihenfolge, genau übernehmen. Er, der alle Macht der Welt hatte, hat freiwillig die Schuld und Sünde von uns auf sich genommen und gelitten. Und er hat den Mund nicht aufgetan, wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wurde. Und er hat uns gezeigt, die Feinde zu lieben und nicht zu bekämpfen. Wenn wir heute darüber nachdenken und sagen, wie können wir dem militanten Islam eigentlich begegnen, dann eigentlich nur durch die Liebe, die Jesus uns gegeben hat, indem wir unsere Feinde lieben. Gegen diese Liebe ist keine Gewehrkugel geschaffen. Diese Liebe kann man nicht töten. Petrus macht uns Mut und sagt, wir sollen uns zu Jesus bekehren, umkehren zu Jesus, zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ein Hirte sorgt für seine Herde, passt auf sie auf, geht dem Einzelnen nach. Und der Hüter, der hier benannt wird, das ist das gleiche Wort wie für Bischof, Episkopos. Jesus ist der oberste Hirte und der oberste Bischof. Er ist der Hüter. Bischöfe und Älteste, das waren zwei Begriffe, die Paulus zum Beispiel auch miteinander verbunden hat. Für ihn war das die gleiche Personengruppe. Er hat die Ältesten zur Miliz gerufen und hat dann zu den Bischöfen gesprochen. Das kann man in der Apostelgeschichte genau nachlesen. Und erst später, im Laufe der Kirchengeschichte, wurde der Bischof dann ein höher stehendes Amtsbezeichnung für mehrere Pastoren, Älteste von mehreren Gemeinden. Aber am Anfang war eigentlich der Bischof in jeder Gemeinde. Und es war eine Aufgabe, es war nicht weniger ein Amt. Ein Hüter, einer, der Aufsicht hält, der einfach da ist für die Hirte. Und das ist das, was Petrus uns hier deutlich macht. Das ist unser Herr. Er ist derjenige, der uns beschützt und uns bewahrt. Und heute Jesus nachfolgen, heißt sich auf diesen Schutz und diese Bewahrung, trotz aller Verfolgung, trotz allem Leid, auch zu verlassen. Jesus nachfolgen heute. Im Psalm 91 lesen wir, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen, der sagt zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Der Psalmist beschreibt uns Gott als eine Zuflucht, als eine Burg. Das hebräische Wort, was dafür verwandt ist, ist aus dem militärischen Bereich und bedeutet so viel, eine Burg, die nach damaligen militärischen Kenntnissen nicht einnehmbar war. Wir können uns zum Beispiel Masada vorstellen, wo dann Jahrhunderte später die Römer 2 Jahre lang brauchten, um einen Erdwall aufzuschütten, sodass sie an diese Burg rankommen konnten. Eine Burg, die nicht einnehmbar ist. Das war, was dann der Psalmist sagen wollte. Das absolut sichere Ort. Wir wissen heute, dass vielleicht könnten wir das heute mit Atombunker übersetzen, aber selbst das wissen wir, ist ja heute auch keine Sicherheit mehr. Aber eine absolute Sicherheit, das war der Wunsch des Psalmisten zu sagen, das ist Gott für dich. eine absolute Sicherheit. Jesus nachzufolgen heißt, einfach ihm auch darin zu vertrauen, dass er mir meine Sicherheit bietet. Und es geschieht dadurch, dass ich einfach auch Gott achte und ihm die Ehre gebe und seine Gebote auch für mich anwende. Das bedeutet das ja, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass ich eine sichere Burg habe in Gott. Dass ich eine Zuflucht habe. Und diese Begriffe sitzen und bleiben haben etwas damit zu tun, dass etwas beständig ist. Gott hilft uns immer. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Psalm 50, Vers 15. Aber eine geistliche Wahrheit, auch gerade im 21. Jahrhundert, wo es einfach darum geht, das Christsein zu leben und dem Menschen auch ein Zeugnis zu sein, heißt, ich muss verwurzelt sein. Nicht nur einfach Gott als Westentaschengott benutzen, den ich dann brauche, wenn ich ihn gerade mal nötig habe, sondern wenn ich einfach mich einübe in dem Sitzen und Bleiben, in dem, was einfach wichtig ist. Das Bibellesen, das Gebet. Und da können wir einfach auch ein Vorbild für andere sein. Für mich war ein ganz wichtiges Vorbild für das Gebet mein Vater. Weil ich oft bin ich in sein Büro reingekommen zu Hause, zu unterschiedlichen Zeiten, und dann fand ich ihn nicht am Schreibtisch, sondern dann kniete er nieder und war am Beten. Das hat mich mehr beeindruckt als alle seine Predigten, die er gehalten hat. Und die waren gut. Aber dieses persönliche Vorbild, das war eigentlich wichtig. Bei ihm sitzen, bei ihm bleiben. Und dann wird Gott auch mir zur Burg und zur Zuflucht. Jesus nachfolgen heißt auch, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit und in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Und es sind nicht die oberen 10.000, es sind nicht die 10 mächtigsten Menschen dieser Welt. Es sind Menschen, die ihr Leben und ihr Herz Jesus gegeben haben und die um ihre Schwachheit wissen, in denen Gott dann stark ist. Und das ist das, worauf es auch letztlich ankommt. Nicht unsere Stärke, sondern Gottes Stärke ist entscheidend. Wo Menschen das erlebt haben, hat es ihr Leben verändert. Eine Missionarin hat mal in Hamburg unter den Sintis missioniert, in den 60er Jahren. Und sie hat dort in den Wohnwagen das Evangelium verkündigt, bis man ihr das verboten hat. Und dann hat sie dann gesagt, darf ich dann mit den Frauen wenigstens gemeinsam die Wäsche waschen? Das wurde noch auf dem Waschbrett gemacht, am Fluss. Und da haben sie gesagt, na ja, gut, kann ja nichts passieren, wenn jemand Wäsche wäscht, ne? Und da hat sie den Frauen von Jesus erzählt. Und als dann die große Flut in Hamburg kam, sind sie auf ihre Dächer der Wohnwagen und das Wasser stieg immer höher und immer höher. Und sie hatten Angst um ihr Leben. Und dann erinnerten sich die Frauen an die Geschichten von Jesus, dass er ihnen hilft. Und sie haben zu ihm geschrien und ihm um Hilfe gebeten. Und dann blieb das Wasser still. Und die ganze Sinti-Gemeinschaft ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Sie haben alle ihre Dinge, die nicht richtig waren und nicht rechtens waren, weggetan. Alle Waffen sind in die Elbe geschmissen worden. Und sie haben ein neues Leben in Jesus Christus begonnen. Aber nicht, weil sie so stark sind, weil sie so kräftig sind, sondern weil sie dem sich anvertraut haben, der ihr Hirte ist, der ihr Bischof ist, der sie tröstet und der ihnen dadurch die Zuflucht schenkt, die sie brauchen in der Zeit, wo sie bedrängt werden. Und darauf dürfen wir uns auch verlassen. auf einen Bischof, der auf uns achtet, der uns kennt, auch unsere Nöte und unsere Schwierigkeiten, auch das, was uns bedrängt und uns Angst macht. Und das dürfen wir ihm sagen und die Zuflucht bei ihm suchen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erretten, um uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zu führen, um unser Schutz zu sein und unsere Zuflucht. Danke, dass du unser Hüter und Bischof bist, dass du uns kennst, das, was wir brauchen, das, was wir auch für uns persönlich in unserem Leben an Segen, an Zuwendung und an Trost brauchen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das gibst und uns darin segnest. Amen.